Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im alttestamentlichen Propheten Jesaja, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amoz, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lass uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gott Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Und nun komm, Heiliger Geist, öffne unsere Ohren, unsere Herzen für dein Wort, dass es in uns Wurzeln schlägt und Früchte trägt. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Predigttext heute, als ich ihn mir vor einiger Zeit angeschaut habe, was ausgesucht ist für heute, ich muss sagen, der hat bei mir einiges angetriggert. Erinnerungen, auch Ängste, aber vor allem Hoffnung und Zuversicht. Ich weiß nicht, wer es bewusst wahrgenommen hat. Vor 9 Tagen, am 2. August, ist der INF-Vertrag außer Kraft gesetzt worden. INF steht für Intermediate Range Nuclear Forces, also für nukleare Mittelstreckensysteme. 1987-88 wurde dieser Abrüstungsvertrag über Mittelstreckenraketen zwischen den USA und der Sowjetunion geschlossen und Anfang dieses Jahres hat Donald Trump ihn aufgekündigt. Putin hat da nur drauf gewartet, glaube ich. Wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, und das sind doch ein paar hier, der wird sich daran erinnern, dass dieser Vertrag nur durch viel Engagement und massenhaften Proteste der Friedensbewegung in Ost und West zustande gekommen ist. Und durch diesen INF-Vertrag haben wir hier 30 weitere Friedensjahre in Europa erleben können. Und durch den INF-Vertrag und die politischen Entwicklungen in den 80er Jahren wurde möglich, was niemand für möglich gehalten hat, die Öffnung der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands, und das ganz ohne Krieg und ohne Waffen. Das ist jetzt 30 Jahre her und in den nächsten Monaten wird es sicherlich viele Fernsehsendungen und Artikel und so weiter zur Erinnerung an diese weltpolitische Wende geben. Ob dann auch an Jesaja 2 und an die Parallelstelle in Micha 4 erinnert wird? Nun mag sich mancher fragen, was hat denn der Fall der Berliner Mauer und das INF-Abrüstungsabkommen mit Jesaja 2 zu tun? Das. Die Friedensbewegung hier in der Bundesrepublik hatte es viel einfacher als in der DDR. Dort wurden Menschen, die sich kritisch äußerten, beobachtet, benachteiligt, eventuell sogar verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Und es gab trotzdem eine Friedensbewegung in der DDR, und zwar im Raum der Kirchen. Das waren Christen, die ihre Bibel gelesen haben und sich haben anstecken lassen von den Verheißungen Gottes. Zum Beispiel von den Visionen und Träumen der Propheten, wie es denn in Gottes Reich sein wird, in seinem Friedensreich. Zum Beispiel Jesaja 2. Nun war von Gottes Reich, von Gerechtigkeit, von Frieden ohne Waffen, öffentlich zu reden in der DDR gefährlich. Und man hat lange überlegt, wie können wir diesen Slogan Frieden schaffen ohne Waffen so darstellen, dass der DDR-Staat wenig Anstoß daran nehmen konnte. Und 1980 hatte ein Pfarrer eine Idee. dieses Anliegen, Frieden schaffen ohne Waffen, symbolhaft so darzustellen, dass man dem Staat doch möglichst wenig Angriffsfläche bietet. Um die geniale Idee zu verstehen, muss man wissen, dass die Sowjetunion 1959 der UNO eine Bronzeskulptur geschenkt hat, eines russischen Künstlers, Jewgeni Viktorowitsch Vucetich. Ich hoffe, ich habe es irgendwie geschafft. Und er hat dieses Bild aus Jesaja 2 und Micha 4, Schwerter zu Flugscharen, plastisch dargestellt. Ein ziemlich heroischer Mann mit einem Hammer schmiedet ein Schwert in einen Flug um. Die Skulptur wurde im Garten des UN-Hauptgebäudes in New York aufgestellt, steht sie auch natürlich heute noch. Und es gibt ein Modell, das steht in Moskau, vor der Zweigstelle der Tretjakow-Galerie für moderne Kunst. Der Gedanke war, wenn wir eine russische Skulptur nehmen und sie damit einem alttestamentlichen Text verbinden, der ja da dargestellt wird, kann der DDR-Staat da eigentlich nichts gegen haben. Der damalige sächsische Landesjugendpfarrer Harald Brettschneider hatte dann die Idee, dieses Symbol als Einladung zu einem Gottesdienst, Friedensgottesdienst am Buß- und Betag 1980 zu verwenden. Nun war Öffentlichkeitsarbeit schwierig, denn um Plakate und Handzettel zu drucken, brauchte man eine staatliche Genehmigung. Wir hier im Westen hatten, die älter sind, so wie ich, können sich vielleicht daran erinnern, wir hatten dieses Symbol als Aufkleber meistens oder auf Plakaten. Aber wir durften ja auch frei drucken. Und Harald Brettschneider hatte eine weitere geniale Idee. In der Druckerei der Herrenhuter Brüdergemeine wurde dieses Symbol auf Lesezeichen auf Fließstoff gedruckt. Denn das galt als Textiloberflächenveredelung. Und dafür brauchte man keine staatliche Druckgenehmigung. Was sich daraus aus dieser Idee entwickelt hat, das ist im Rückblick schon echt krass. Junge Christen haben dieses Symbol und seine Botschaft von Gottes Friedensreich verbreitet, indem sie das Textillesezeichen genommen haben und haben es auf ihre Parka und ihre Jacken genäht. Und damit sind sie dann ganz normal im Alltag unterwegs gewesen, zur Schule, in die Uni, in ihre Betriebe gegangen. Und eigentlich hätte ja der DDR-Staat nichts gegen eine russische Skulptur und ein alttestamentliches Zitat haben können. Aber weil durch dieses Symbol die Gedanken des Friedens ohne Waffen, der Gerechtigkeit und all dem, was zum Reich Gottes noch dazugehört, weite Verbreitung fand, wurden die Jugendlichen in den Schulen und Betrieben aufgefordert, diese Aufnäher zu entfernen. Was haben sie gemacht? Sie haben die Aufnäher ausgeschnitten und den Rand stehen lassen. Und jeder wusste, was davor gewesen war. Aber daran konnte kein Staat, kein Lehrer, kein Polizist mehr Anstoß nehmen. Im Rückblick muss ich sagen, bewundere ich den Mut der Schwestern und Brüder damals. Und gleichzeitig staune ich darüber, welche Kraft in biblischen Bildern steckt. Da hat der Prophet Jesaja vor circa 2.500 Jahren eine Vision. Er sieht in einem Traum, wie es denn in Gottes Reich sein wird, wie Gott Weisung gibt und wie Völker ihre Schwerter zu Flugscharen und ihre Lanzen zu Sicheln umschmiedet, wie Gerechtigkeit herrscht. Und er verbreitet die Botschaft: Kommt nun, ihr vom Haus Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Das heißt, lasst uns jetzt schon so leben, wie Gott das eigentlich will. Dieser Traum Gottes, wie Menschen eigentlich, also nach seinem Willen leben sollen, hat also eine unglaubliche Kraft. Und da, wo Menschen diesen Traum Gottes aufgenommen hat, hat sich etwas geändert. Nicht nur in den 80er Jahren in der Friedensbewegung hier in Deutschland, schon vor in der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Martin Luther King hat in seiner berühmten Rede genau daran angeknüpft. I have a dream. Ich habe einen Traum. So beginnen seine Sätze, in denen er dann die biblischen Bilder vom Reich Gottes auf die Situation der USA zur Zeit der Rassentrennung übertragen hat. Martin Luther King hatte ja seinen Traum von der Gleichheit aller Menschen, egal welcher Hautfarbe und Herkunft, ja nicht aus sich. Er kannte seine Bibel. Er war auch Pfarrer. Es ist Gottes Traum, denn für Gott sind alle Menschen gleichwertig und alle sollen nach Gottes Willen in Frieden und Gerechtigkeit leben können. Schwerter zu Pflugscharen. Welch eine ungeheure Wirkung hat dies Bild, das Jesaja als Traum Gottes offenbart bekommen hat. Ein kleines Textillesezeichen wird zum Aufnehmer und verbreitet die Botschaft vom Frieden ohne Waffen, den Gott will. Mir kommt da ein Gleichnis Jesu in den Sinn, das Gleichnis vom Senfkorn. Etwas Kleines und es wird ganz etwas Großes daraus. Und so konnten vor 30 Jahren Abrüstungsabkommen in Kraft gesetzt werden, die uns hier in Europa den Frieden bewahrt haben. Und auch aus dieser Friedensbewegung heraus ist es in der DDR zu einer friedlichen Revolution gekommen. Die Berliner Mauer und der innerdeutsche Grenzzahn, sie sind nicht mehr. Und das alles nur, weil Menschen angefangen haben, Gottes Traum vom Frieden ernst zu nehmen und selbst zu leben. Nicht mit Macht und Stärke und energischem Durchsetzen, sondern mit Friedensgebeten, mit Schweigemärschen, und mit dem schlichten Zitieren biblischer Worte wie Schwerter zu Pflugscharen. Sie haben gebetet, dein Reich komme, dein Wille geschehe, und sie haben sich dafür eingesetzt. Das ehemalige SED-Politbüro-Mitglied Horst Sindermann hat mit Blick auf die Situation kurz vor seinem Tod Folgendes gesagt: Wir hatten alles geplant. Wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Liebe Schwestern und Brüder, bei aller Befürchtung, die mir durch das Aufkündigen des INF-Vertrags gekommen sind, überwiegt mit diesem Predigttext vor Augen die Hoffnung und die Zuversicht, dass diese Welt nicht so bleiben muss. Veränderungen sind möglich, wenn wir Gottes Traum neu wahrnehmen, uns auf seine Verheißungen einlassen, sie neu lesen und entdecken, darüber miteinander ins Gespräch kommen und selbst unser Leben so gestalten, dass Gottes Wille geschieht, nicht nur im Himmel, sondern auch auf der Erde, also in unserem nächsten Umfeld und darüber hinaus. Ich habe nie den Satz meines Fahrlehrers vergessen, der immer gesagt hat: Junge, wo du hinguckst, da fährst du auch hin. Ich muss ja oft durch die enge Baustelle am Recklinghäuser Kreuz fahren. Wer in einer engen Autobahnstelle seinen Blick von den großen Rädern des LKWs neben sich gefangen nehmen lässt, der gerät auch garantiert in Gefahr, da zu touchieren. Und besser ist es, nach geradeaus zu gucken, nach vorn und die Lücke davor anzusteuern. Wo du hinguckst, da fährst du auch hin. Liebe Schwestern und Brüder, das gilt auch für unsere Lebensausrichtung. Und deshalb lohnt es sich, Gottes Traum, seine Vorstellung vom Leben in den Blick zu nehmen und dementsprechend zu leben. Es lohnt sich, Gottes Traum zu leben. Es fängt oft klein an. Das war schon so ein Stofflesezeichen, Schwerter zu Pflugscharen. Aber es kann aus dem Kleinen etwas ganz Großes werden, das sogar Politik verändert und Menschen Freiheit und Gerechtigkeit und ein Leben in Frieden schenkt. Es lohnt sich, Gottes Traum zu leben. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Lebe Gottes Traum. Eins muss ich allerdings noch sagen. Dieser Satz, lebe Gottes Traum, den muss man ganz klar abgrenzen von dem Satz, lebe deinen Traum. Die meisten werden diesen Spruch vielleicht schon mal gehört oder gelesen haben: Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Und viele Menschen haben sich diesen Satz zu eigen gemacht und selbst im christlichen Bereich erschien vor 20 Jahren ein Buch mit diesem Titel: Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum. Dieser Satz ist insofern richtig, indem er auffordert, sich nicht mit dem Gegenwärtigen abzufinden, zufrieden zu geben, sondern mehr zu erwarten. Aber dieser Satz ist auch fürchterlich total, weil er nämlich ein Turbolader für Egoismus ist. Und das habe ich selbst leider an ganz vielen Stellen beobachten müssen. Wie viel hat dieser Satz, lebe deinen Traum, schon kaputt gemacht? Ehen zerbrochen, Beziehungen zwischen Menschen zerstört, sogar Gemeinden entzweit, weil einige meinten, ihren Traum von Gemeinde durchsetzen müssen, ohne Rücksicht auf andere und ohne das große Ganze im Blick zu haben. Wenn der eigene Traum vom Leben, auch der eigene Traum vom Gemeindeleben, verabsolutiert wird, wenn Menschen Gelegenheiten ausnutzen, um ihre Vorstellungen in Gemeinden durchzusetzen, dann liegt da kein Segen drauf. Aber wenn Menschen anfangen, Gottes Traum zu träumen und zu leben, dann ist viel Segen verheißen. Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum, hat sich leider als Turbolader für Egoismus erwiesen. Träume Gottes Traum und lebe Gottes Traum. Daraus wird viel Gutes für andere erwachsen. So wie es auch der Wochenspruch, den wir ganz am Anfang gehört haben, sagt. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Alles Eigenschaften, die das Wohl des anderen und nicht das eigene im Blick haben. Und so hat das Jesus ja auch gesagt, wir haben es in der Evangelienlesung gehört. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt und lebt, was ihr seid und das wird die Welt verändern. Es lohnt sich, Gottes Traum zu leben. Es lohnt sich, seine Verheißungen zu leben. Wir haben heute 3 Kinder getauft und wir haben diesen Kindern Verheißungen mitgegeben. Ich will dich segnen, zu einem großen Volk machen. Du sollst ein Segen sein. Der Herr wird seinen Engel vor dir her senden. Sei getrost, hab keine Angst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Das sind Lebensworte. Darauf können auch diese Kinder ihr Leben bauen. Und ich denke, es ist der Wunsch von Eltern und Paten und denke auch der Gemeinde, dass diese Kinder später mit diesen Verheißungsworten gute Erfahrungen machen, weil ja in Gottes Wort so viel Kraft drinsteckt. Und ein letztes sei mir gestattet an die Gemeinde hier in Holsterhausen. Unser erstes Leitbild, das wir in den 90er Jahren entwickelt hatten, hieß: Wir, die Kirchengemeinde Holsterhausen, sind Partner der Sehnsucht Gottes. Das heißt, wir haben Teil an seiner Sehnsucht, an seinem Traum. Dazu hat er uns beschenkt, begabt, beauftragt. Aber wie das so ist, Leitbilder haben immer ihre Zeit. Und so war es in den 2000er Jahren wichtig, ein neues Leitbild zu entwickeln. Hängt da. Gemeinsam unterwegs mit Christus zu den Menschen. Hängt da aber auch jetzt schon wieder fast 10 Jahre. Mein Vorschlag: Nehmt die Banner ab, hängt sie mit ins Gemeindehaus zu den Bildern des ersten Leitbildes und macht euch auf den Weg zu einem neuen Leitbild. Fragt zusammen mit eurem neuen Pfarrer danach, was für die 2020er Jahre der Traum Gottes ist. Der Traum Gottes für die Gottesdienstgemeinde hier in der Stephanuskirche. Und Vorsicht, meint nicht, dass eure persönlichen Träume die richtigen sind, sondern nehmt euch die Traumbilder, die Visionen, die Verheißungen der Bibel vor. Forscht danach. Haltet sie euch vor Augen. Redet miteinander darüber. Betet vor allem viel miteinander. Oft hilft auch Begleitung von außen durch Prozessmoderatoren. Und es wird gewiss einige Zeit dauern. Kurzfristige Programme und Projekte zu pushen, bringt sowieso nichts. Lasst dem Geist Gottes Zeit zu wirken an und in der Gemeinde. Und ich bin sicher, ihr werdet entdecken, was Gottes Traum ist für diese Gemeinde in der nächsten Dekade. Und dann lebt Gottes Traum. Das lohnt sich. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.